Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Ja, Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Der Podcast-Abteilung Europameister meldet sich zurück mit einer Einstiegsfrage, die, glaube ich, so ein kleines Follow-up ist für unsere Hörer. Per wie viel Benny Zander beim Curling hast du bisher gehört? Warst du schon am Start?
Nein, ich war noch nicht dabei. Ja. Es tut mir sehr leid. Irgendwie rauscht dieses sportliche Großevent so ein bisschen an mir vorbei, muss ich zugeben. Ich habe bei Instagram habe ich seine glühenden Ansprachen auch an das Volk gesehen, dass man doch einschalten möge. Und ich bin kurz davor, aber vielleicht zum Finale bin ich dann dabei. Ich bin tatsächlich heiß, ich will das gar nicht belächeln, aber bis jetzt habe ich es noch nicht gesehen. Du?
Nee, ich war zwar auf der Couch gefangen jetzt habe tatsächlich auch ein bisschen
nicht
was von Olympia
dann
gesehen.
Nicht mal
ich
dann.
Auch was. Ich hab Skispringen geguckt, okay? Ich habe Abfahrt geguckt und dann war die Zeit auch wieder vorbei für mich. Also Benny, wir warten noch ab mit unserem Urteil über Benny Zander. Das war unser Curling-Teil. Ich dachte, vielleicht hättest du was gesehen, aber das Curling-Update verlagern wir dann nochmal auf nächste Woche vielleicht. Und wir kommen zum Basketball. Wir kommen zum Basketball-Teil. Es ist ja wieder einiges los der Basketball-Welt. Letzte Woche waren wir mit der Reaktion kurz bevor, oder es waren, glaube ich, die ersten ein, zwei Trades gab es so vor der Deadline. Es ist ja noch einiges passiert in der NBA. Wir haben die Euroleague, die jetzt so langsam, wo es jetzt so langsam eng wird, auch wenn man Spieler noch nachverpflichten möchte. Das ist ein großer Teil, mit dem wir uns nachher, später noch beschäftigen wollen. Aber Per, du hast nebulös angekündigt vor diesem Podcast, du möchtest mit einem kleinen Fun-Teil einsteigen.
Ja, ich wollte nur ein paar Fragen abklappern. Wie gesagt, wir lernen uns ja erkennen und ich war neulich überrascht, weil wir hatten ja jetzt, also ich hatte drei, vier Fragen für dich mitgebracht, um mal locker einzusteigen. Du musst einem 8-jährigen Jungen, der sich jetzt für Basketball begeistert oder auch später, es ist so die erste Basketballbegeisterung und er kennt quasi aus dem Highlight oder aus den YouTube-Highlights noch nichts. Was sind die ersten zwei, drei Spieler, die du zeigst? Wie gehst du davor? Ist das so? Also, ich mach das jetzt mal so, weil ich dachte so, wie beginnt man jetzt? Beginnt man dramaturgisch bei den Größten? Baut man einen Spannungsbogen auf? Zeigt man sofort seine absoluten Leckerlis, obwohl er die vielleicht noch gar nicht fühlen kann? Was ist so dein Bauchgefühl dazu?
Da ich das ja vor kurzem selber im echten Leben durchgemacht habe, mit einem zwar nicht 8-jährigen Jungen, aber jetzt seit letztem Monat 13-jährigen Jungen, der sich jetzt zum ersten Mal so für Basketball interessiert, der da jetzt reinstartet, habe ich es natürlich am eigenen Leib erlebt. Und da war selbstverständlich das Erste, was ich gezeigt habe, Steph Curry Highlights. Ich habe das Gefühl, die sind universal verständlich. Man braucht Highlights zu Beginn, die nicht viel Erklärung brauchen. Das heißt, Stephen Curry, da haben wir angefangen. Wir haben weitergemacht mit Victor Wembanyama. Einfach nur als, guck mal, solche Leute existieren auch. Und dann war unsere dritte Station, bei der wir angekommen sind, relativ schnell alte Per-Günther-Highlights. Tatsächlich.
Also du hast quasi gezeigt, alle Phänotypen. Es gibt die Skiller, es gibt die ganz Großen und dann gibt's sogar der kleine weiße Mann kann einen Ort im Basketball finden. War das so ein bisschen motivational quasi auch?
Also natürlich wollte er, weil er weiß, dass wir uns kennen, auch wissen, wie war denn der so, wie hatte der so gespielt, wie sieht es dann so aus. Aber ich habe es schon genutzt auch, um zu sagen, hey, guck mal, man muss nicht 2,34 Meter groß sein, um eine erfolgreiche Basketballkarriere zu haben. Von da arbeiten wir uns jetzt so ein bisschen vor. Ich glaube, er ist bei Steph Curry hängen geblieben, wie das bei vielen wie das bei vielen jungen Menschen natürlich der Fall ist und bei vielen Menschen generell. Weil das, glaube ich, nach wie vor immer noch für Leute oder für Kinder, die gerade mit Basketball anfangen, halt der Phänotyp ist, von den man anguckt und sich denkt, boah, so gut wie der ist, aber all das könnte man theoretisch auch erreichen. Ne? Also, wenn ich einfach nur lang genug in der Halle stehe. Ja.
Das ist krass. Ich habe gar nicht an ihn gedacht, weil ich bin gestern in eine Reise gestartet. Wir haben quasi ein bisschen Zehnerwerfen gezockt und dann ging es Richtung. Wollte ich ihm den Floater erklären, aber er wollte wissen, ich habe ihm gefragt, ob er schon einen Floater hat und er wusste nicht, was es ist. Und dann sind wir quasi, sind wir sofort in Kyrie Irvings Finishing-Videos eingetaucht, in Minuten lang, also so 20 Minuten, all Finishes. Da habe ich mir erstmal selber ins Knie geschossen, weil ich erzähle mir mal, du musst an deiner linken Hand arbeiten, die ist noch gar nicht existent. Und die ersten 6 Finishes von Kyrie waren quasi die, wo er einfach von der linken Seite, aber sich eindreht und mit der rechten Hand dann, weißt du, also einfach den Ball andreht übers Brett. Und ich mir jetzt von meinem Sohn immer anhören musste, dass linke Hand völlig überbewertet ist, wenn das der geilste Finisher der Welt ist und er quasi von der linken Seite jedes Mal mit rechts abschließt. Aber wie gesagt, bei mir war es Kai Irving, dann Juan Carlos Navarro und dann Nick Van Exel. Und Navarro hat ihn, glaube ich, nicht so gecatcht, aber ich musste das mal wieder auffrischen. So. Das tut sehr, sehr gut. So einfach mal so zwischendurch so eine kleine Brise Juan Carlos La Bomba wieder rein ins System. Das tut sehr, sehr gut. Dann wollte ich ihm Mike Conley Highlights zeigen, aber es gab tatsächlich keine so schöne Mike Conley Offhand Floater Compilation, wie ich das erwartet habe.
Ja, Morant, der junge Ja Morant, natürlich so ein bisschen athletisch unerreichbar für Normalsterbliche, aber der hat schon auch einen schönen Floater. Das ist vielleicht noch so eine Empfehlung. Die Memphis Grizzlies sowieso von vor so ein paar Jahren. Da kann man sich viele verschiedene Floater-Techniken angucken. Haben wir Tyus Jones, der dann rumfliegt und alles rumfloatet. Also man kommt schnell an Punkte, wo es dann auch nicht mehr verständlich wird. Ne? Also wo man dann so Spieler zeigt, von denen man denkt, ah, das wäre ja vielleicht auch noch was. Und dann schafft man es nicht mehr, den gleichen Eindruck zu schinden.
Ja. Wenn
man
wenn du mit Steph Curry halt anfängst, ist es halt schwierig, nochmal Verzückungen zu generieren. Okay, zweite vielleicht Frage an dich.
Dramaturgischen Aufbau.
Ja, das war genau meine Frage. So, wie muss man ihn dann erstmal mit so, keine Ahnung, Kevin Johnson Highlights anfüttern oder mit so einfach so Basics, so Stephon Marbury und so. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich will man das nicht. Mhm. Egal. Magst du Kämpfe? Magst du NBA-Kämpfe, Brawls, Schlägereien?
Nein.
Ich würde mal sagen, du bist ein absoluter du bist ja quasi die moralische Instanz auch von Magenta Sport.
Mhm. Absolut, ja. Wenn ich für eins bekannt bin, dann dafür, ja.
Und? Du hast null Begeisterung für, also hattest du auch noch nie, hast du nicht, du verabscheust das, hat nichts mit Sport zu tun, harte Strafen. Das ist deine Position.
Ich komme ja ursprünglich sehr viel mehr aus dem Eishockey als aus dem Basketball, mal vor vielen, vielen Jahren. Und selbst da habe ich es immer albern gefunden und scheiße und wollte mich immer verziehen. Obwohl ja da ein Teil des Spiels extra dafür reserviert ist. Also die Referees schieben die anderen Spieler aus dem Weg, um zu sagen, ja komm, dann haut euch halt mal kurz auf die Fresse. Und da mochte ich es schon nicht. Und da ist ja zumindest noch, da gibt es ja sogar den Rahmen dafür, auch wenn ich bis heute nicht verstehe, wieso es den Rahmen dafür gibt. Ne? Es gibt dadurch nichts zu gewinnen. Es ist kein offizieller Teil des Spiels. Und im Basketball umso weniger. Und ich habe keine Ahnung. Ich bin ein großer Fan von Kampfsport. Ich mag Kampfsport. Ich mag Kampfsport aber auch deswegen, weil sich da extrem, in den meisten Fällen, extrem trainierte Menschen gegenseitig mitgeben, die wissen, wie man damit umgeht, wenn man auf eine bestimmte Art und Weise geschlagen wird. Wenn es jetzt zu einem echten Brawl kommt, ich meine, die meisten Auseinandersetzungen bei Basketball sind ja eh nur so Geschubse, aber ja, wenn wir jetzt zum Beispiel diese Szene von Partizan gegen Real nehmen vor ein paar Jahren, die Gefahr, dass sich da wirklich jemand eine schwere Verletzung zuzieht, und also eine Verletzung, die zu möglicherweise dann auch karriereverändernden Auswirkungen führt, ist so groß, weil das ja alles Trottel sind, ne? Also was das Kämpfen angeht. Ne? Also niemand von denen weiß, wie man richtig landet, niemand von denen weiß, wie man sich von einem Schlag wegdreht, niemand von denen weiß, wie man eine Deckung oben hält. Ich will nicht, dass die sich auf die Fresse hauen, weil ich Angst habe, dass die schwere Verletzungen davontragen für lange Zeit.
Ja, das ist jetzt ein gutes Beispiel, dass du das bringst. Weil das hat mir natürlich auch nicht gefallen. Ich bin aber grundsätzlich, glaube ich, an einem Punkt, wo ich habe, wir haben ja jetzt öfter mal über NBA Europe, über die NBA Europe gesprochen. Und da, dadurch, dass ich da quasi jedes Mal völlig unwissend reingetapst bin in diese Gespräche, hat mich jemand, habe ich Nachrichten bekommen von besser informierten Menschen, die quasi auch so ein bisschen wie so die Blaupause für die ganze Idee NBA Europe, was heißt, mit konzipiert oder zumindest mit früh begleitet haben. Und ein Punkt davon, ohne das jetzt also ultra verkürzt darzustellen, ist die Familienfreundlichkeit von europäischem Basketball zu massiv zu steigern. Also eben weg von den behaarten von 20.000 Menschen in der Halle, davon sind 19.000 männlich, zwischen 35 und 45 und behaart und wütend. So. Sondern hinzu, man kann ganz normal mit Familien das genießen. Und mein erster Instinkt war, dass ich alles dagegen gesträubt hat. Dass es für mich ein Horrorszenario, eine Dystopie wäre, wenn du mir sagst, es geht nur noch seinen korrekten Weg. Ich kann ohne Bedenken einem Derby beiwohnen zwischen Rom und Mailand in der NBA Europe und da sitzen nur Familien in der Halle. Also irgendwie, aus irgendeinem Grund ist etwas Schlechtes in mir, was dieses Grenzgängerische, dieses fast so mit der Gewalt spielende, so mit diesem, mit Gefahr auch, dass du, weißt du, dass du dich, zum Beispiel, wir sind bei Panathinaikos und wir drehen da mit der Kamera, wir machen ein Roadtrip-Video und da wird uns gesagt, schaut den Fans dieser 13. Abteilung von Pana nicht in die Augen, filmt die nicht, geht da nicht zu nah ran, so. Und das, auch wenn das ist ein super seltsames Gefühl und trotzdem hat es was, es hat auch nichts Schönes, aber irgendwie bin ich froh, dass es das gibt, auf eine komische Art und Weise. So, und ich weiß nicht, ob es bei mir passiert, dass ich älter werde und gerade bei der NBA jetzt in Anführungszeichen froh bin, wenn es da richtig mal in der regulären Saison zu einem Gefühlsausbruch kommt, auch wenn der misled ist und Gewalt schlecht ist und ich meinen Jungs alles andere beibringen wollen würde, als beim Sport, dass es da eine Schubserei gibt oder Schlägerei, was auch immer. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich so dieses, ein dreckiges Element in diesem Bereich immer noch brauche, zumindest manchmal. Oder mich freue, wenn es das noch nicht völlig erloschen ist. In der hochmodernen Funktionsarena, wo sonst alles super glatt läuft.
Es ist ganz interessant, also ich kann das Gefühl nachvollziehen, es ist in mir auch drin, ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig romantisiert in der Art und Weise auch, wie wir aufgewachsen sind, wie wir Medien geschult sind, ne, was die Filme sind, die wir gerne sehen. Ich möchte jetzt in keine zu große medientheoretische Exkursion gehen, aber die Grenzüberschreitung als etwas romantisiert, das ist ja nicht nur im Sport der Fall, sondern das Bild des Outlaws als männliches Vorbild, das Bild der Gefahr generell als etwas, was es zu romantisieren gilt. Ich tue mich da ein bisschen schwer, weil ich habe oft das Gefühl, gerade bei so Fangruppen und Fanverhalten romantisieren wir Dinge, die absolut nicht zu romantisieren sind. Ne? Also ich möchte eigentlich niemanden mehr hören, der über Roter Stern sagt, oh, wie geil. Ne? Weil wir wissen alle, was da gleichzeitig auch für politische Messages auf den Bannern stehen und für was die tatsächlich so eintreten. Und ähnlich geht's mir auch mit so Schubserei, körperlichen Auseinandersetzungen. Ich verstehe, dass man von seinen Sportlern einen gewissen Edge haben möchte. Aber um ehrlich zu sein, reicht mir ein sportlich kompetitiver Edge und nichts darüber hinaus. Das Problem an der NBA ist weniger, glaube ich, dass diese Sportler an sich keinen kompetitiven Edge haben. Ich glaube mehr, das Problem ist oft, dass die Saison 82 Spiele lang ist. Und am Ende der Saison 40% der Liga mit Absicht verlieren möchte. Also wir hatten jetzt zwei Spiele diese Woche, wo Teams in führender Lage im vierten Viertel all ihre Starter nicht mehr haben spielen lassen, aus dem Grund, weil sie diese Spiele verlieren wollen. Und in einer solchen Umgebung, in einem solchen Umfeld verstehe ich es völlig, dass man dann das Gefühl hat, ja, endlich mal jemand, endlich passiert mal was anderes. Ne? Endlich gibt's mal wieder so Emotionen, endlich gibt's mal wieder jemanden, der das ernst nimmt. Es geht natürlich hier auch um das Spiel zwischen den Detroit Pistons und den Charlotte Hornets, ne, wo es dann diese Auseinandersetzung, diese Prügelei gab am Ende. Und es ist halt so ein harter Kontrast zu dem, was da sonst passiert. Wenn ich jetzt auf die Euroleague blicke, habe ich zumindest vor dieser Saison. Diese Saison verwässert das wieder so ein bisschen. weil mehr Spiele, mehr Teams, die nicht wirklich kompetitiv sind, aber ich hatte nie das Gefühl, boah, was dem Spiel jetzt fehlt, nee, ist eine Sprügelei.
Ja, ja, wunderbar. Da hast du vollkommen recht. Das ist wahrscheinlich genau das Gefühl, ja. Ja, das ist NBA-spezifisch sich so anfühlt, aber EuroLeague-spezifisch ist man eher froh, wenn es bei den ganzen Chaoten glatt über die Bühne geht und nicht da noch was passiert.
Ja, genau. Also es ist zum einen natürlich für Kinder, die dieses Spiel gucken, ein wahnsinnig schlechtes Vorbild. Das ist tatsächlich was auch wenn ich mich da anhöre, als wäre ich Mitte 70, als wäre ich ein sehr alter Mann, aber bin ich ja mittlerweile auch. Ne? Ich werde auch immer älter. Und je älter ich werde, desto mehr möchte ich nicht von Leuten, von denen ich weiß, junge Menschen schauen sich die als Vorbilder an, dass die sich auf eine Art und Weise verhalten, die nirgendwo in der Gesellschaft akzeptiert wäre, außer in diesem Kontext. Und weil das natürlich ein Verhaltensmuster ist, das Leute übernehmen. Und ich bin das ist ja dokumentiert, ich verfolge seit Jahren die Golden State Warriors sehr eng. Ich habe ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Draymond Green, weil er ein fantastischer, genialer Basketballspieler ist, wahrscheinlich der beste Verteidiger seiner Generation. Der immer davon redet und über den immer gesagt wird, ja, er braucht halt diesen Edge, um so zu spielen. Und er ist aber, er benimmt sich einfach daneben. Er hat einfach eine Lizenz, um sich daneben zu benehmen, für die, die völlig über alle Grenzen hinausgeht und die auch nichts mehr mit Basketball zu tun hat. Und das ist dann für mich nicht kompetitiv, sondern es ist, jemand hat ihm die Erlaubnis gegeben, sich wie ein Arschloch zu verhalten. So, und das ist nichts, was ich sehen möchte. Ich will das nicht sehen. Ich möchte nicht sehen, wie der Leuten in die Eier tritt und so. Dann habe ich ihn lieber gar nicht in meiner Mannschaft und verliere damit auch die ganzen tollen Dinge, die er tut, als das in meinem Umfeld zu haben. Ne? Und mit Teammitgliedern auf die Fresse hauen und was weiß ich. Ich bin da tatsächlich weit entfernt davon.
Ja, 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 okay, dann würde ich das nur noch mal so anpassen. Weil de facto ist es ja, selbst ob es mir gefällt oder nicht, die nächsten Spiele zwischen Detroit und Charlotte für dich jetzt mit mehr Spannung eher, du weichst den aus, weil du das gar nicht sehen willst, oder unverändert?
Ich habe das Gefühl, ich klinge so ein bisschen wie so ein Streber, wenn ich das sage. Ich hatte mich auf das Spiel gefreut, Charlotte gegen Detroit. Ich hatte mich auf die sportliche Ausgangslage zwischen diesen beiden Teams gefreut, weil Detroit, das Powerhouse im Osten, gegen die Charlotte Hornets, ein vergessenes Team der letzten Jahre, das jetzt plötzlich die beste Offensive der Liga darstellt und so viele geile Spieler hat und Korn Knüppel schießt alles auseinander, Brandon Miller sieht auf einmal aus wie der junge Paul George über Spielabschnitte und das ist super geil anzusehen und ich sehe das dann, ich habe das Spiel natürlich geguckt, ich sehe das dann und denke mir so, können wir bitte einfach Basketball spielen? Mm. Und darauf würde ich es auch weiter beschränken. Ich freue mich jetzt.
Okay, also das wäre quasi das nächste Spiel, du würdest dich genauso freuen, weil es immer noch sportlich den gleichen Wert hat. Es hat für dich keinen gesteigerten Wert, weil bei mir ist es jetzt so, ich bin so einfach, ich war bei dem ersten Spiel nach der Schlägerei zwischen Real und Partizan. In Partizan. Und das war eins der krassesten Basketballerlebnisse, die ich je. Die Stimmung war einfach mit das krasseste, was ich je erlebt habe. Das heißt, ich würde mich auch genauso jetzt freuen, wenn die Losfee uns eine Playoff-Serie zwischen Charlotte und Detroit besorgt. Und das wäre gesteigert für mich. Der Genuss dieses Erfahrung wäre gesteigert durch das Wissen um die Schlägerei in der Regular Season. Ich kann mich dem nicht verwehren.
Ja, das ist, ich kann es ja auch nachvollziehen und es steckt irgendwo ja in mir auch drin, aber ich bin, also ich hatte damals bei Real und Partizan, ich glaube, ich habe das Spiel danach kommentiert, aus Ismaning natürlich nicht aus der Halle, das heißt, die Stimmung bekommt man nicht auf die gleiche Art und Weise mit und ich war angespannt darüber, dass wir hier sehr wenig Basketball und sehr viele Unterbrechungen zu sehen bekommen und das ständig irgendwas, das war dann nicht der Fall, es war, glaube ich, halbwegs human, wenn ich mich recht entsinne, aber ich gehe nicht zum Basketball und schaue keine Basketballspiele an, um Spieler zu sehen, die sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Ich kann jederzeit einen UFC-Pass kaufen, wenn ich das möchte.
Ja, okay. Dann vorletzte Frage. Ja. Anthony Edwards.
Yes.
Die Werbung mit Luka Doncic, ist sowas für dich was? Also, wir haben einen Superstar, der, wir haben ja schon ein paar Mal auch angesprochen, mit Adidas, so die wahrscheinlich freshste Marketingreihe am Start hat aktuell. Und sein neuester Clip, glaube ich, vor einer Woche oder 10 Tagen rausgekommen, ist quasi ein bisschen auf Richtung Space Jam, Arcade-Modus gespielt und er spielt quasi mit so gefühlt der Oculus Rift-Brille gegen irgendwelche virtuellen Gegner. Und einer davon ist ein etwas, also eine Silhouette, sie erinnert uns sehr stark an Luka Doncic, hat das Schweißband genau da, wo Luka Doncic es trägt. Es handelt sich um einen weißen, etwas übergewichtigen Spieler, der die Hände auf den Knien hat und außer Atem ist. Und Anthony Edwards gibt in dieser Werbung noch einen frechen Spruch und drückt ihm einen Jumper rein. Gefällt dir das? Ist es was für dich? Wo bist du bei Anthony Edwards gerade generell unterwegs? Wolves vielleicht ist enttäuschend unterwegs. Er spielt zumindest immer wieder, wird ihm jetzt ab und zu defensiver Lapsus nachgesagt. Trotzdem hat er eine sehr laute Werbung rausgehauen. Private Fäden, zumindest Geplänkel, Mediengeplänkel auf der Niveau zwischen großen Spielern. Gefällt dir das denn zumindest? Oder brauchst du das auch nicht? Willst du deine Basketballer nicht als Werbefiguren, sondern du willst sie einfach in der Halle sehen? Und nicht bei Instagram.
Ich bin kein Mönch. Ich bin kein Basketballmönch. Okay, ich mag bestimmte Sachen an der kompetitiven Ader dieses Sports mag ich schon als Mensch auch. Okay, ich habe die Werbung nicht gesehen. Also dementsprechend bin ich da schon mal.
Hol sie nach, kurz. Drück auf Pause, guck sie dir an.
Ja, finde ich geil. Finde ich ganz geil. Ich sag's dir, wie es ist. Ich find's ganz geil. Ich bin generell, ich bin sehr großer Anthony Edwards-Fan on-court. Ich weiß, dass der so ein paar Themen hat off-court, die nicht ganz so knusper sind, immer mal wieder. Da möchte ich jetzt aber gar nicht so tief reingehen. Also für mich ist Anthony Edwards vielleicht der unterhaltsamste Spieler sportlich aktuell in der Liga. Es gibt keinen anderen Spieler, bei dem ich so das Gefühl habe, okay, hier kommt eine Crunch-Time, jetzt kommt Anthony Edwards, ob es dann gut ausgeht oder nicht gut ausgeht, ist nochmal eine andere Frage. Die Minnesota Timberwolves sind wieder eine fürchterliche Crunch-Time-Mannschaft diese Saison. Anthony, ich bin nur sehr langsam warm geworden mit Anthony Edwards, weil er zu Beginn seiner Karriere ein Spieler war, der nicht den notwendigen IQ oder das notwendige Teamplay, sagen wir mal so, nachweisen konnte, um in diese Superstar-Konversation für mich reinzugehören. Das hat sich mittlerweile völlig verändert. Ich habe das Gefühl, er ist ein Spieler, der sehr oft das sehr richtige Play macht. Er hat sein Spiel komplett transformiert. Ist jetzt einer der besten Dreier-Schützen auf der Welt. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich so für nicht möglich gehalten hätte. Ich habe in jeder Sekunde, wo ich Anthony Edwards sehe, das Gefühl, okay, da ist jemand mit genau diesem kompetitiven Edge. Und da passt diese Werbung auch sehr gut dazu. Und klar, also Trash-Talk in der Werbung in Richtung Luka Doncic, immer gerne, speziell in Richtung von Luka Doncic. Ich glaube, es gibt ein paar Spieler, wo ich da ein größeres Problem damit hätte, weil ich mir denke, der tut ja nichts. Also keine Ahnung, wenn jetzt wenn man jetzt eine Werbung machen würde oder irgendwas veröffentlichen würde, wo man mal wieder Rudy Gobert attackiert, dann würde ich mir denken, ja, lasst ihn doch in Ruhe, der tut ja nichts. Aber Luka Doncic ist jemand, der ja sehr gerne selber sich da involviert und dementsprechend ist es nur fair game.
Also wenn man abpuncht, bist du dabei oder zumindest ja, dann auf deine Augenhöhe puncht. Okay. Aber freust du dich jetzt mehr auf das nächste Matchup zwischen den beiden oder ein potenzielles Playoff-Serie, die es leider nicht geben wird, aber oder das würde auch nichts für dich tun?
Nee, auch da habe ich, also das ist schon geil. Das finde ich dann schon geil, weil ich auch weiß, dass Luka Doncic jemand ist, der das persönlich nimmt. Und das ist die Art von so Jabs, die ich völlig fair finde. Ja, das finde ich geil.
Dann haben wir es ausgelotet. Dann haben wir es doch ausgelotet.
Ja.
Herrlich.
Ja, ja.
Dann gibt es so die letzte Frage. Möchtest du meine Geschichte hören, wie ich als Synchronsprecher quasi an meine körperlichen Grenzen gegangen bin?
Selbstverständlich.
Vor weniger Zeit.
Synchronsprecher, krass.
Also du bist ja großer Steph Curry-Fan, dann bist du ja sicherlich auch heiß auf Gold, den Film, der jetzt rauskommt.
Absolut, ja. Ja, ja. Ich,
also, sag es, weißt du nicht, ja nicht, was es ist. Also,
ich weiß noch nicht, wie lange es dauern wird. Es ist mit neuen Filmen, ich bin auf viele neue Filme heiß, aber du weißt es ja selber, mit Kindern zu Hause hat man so eine Liste an immer länger werdenden Entertainment-Dingen, die man gerne mal sehen oder erledigen würde, und das passiert nie. Also schauen wir mal, so im Jahr 2035 werde ich dir dann berichten.
Nein, also erstmal ist es ja, weil bist du wahrscheinlich auch so ein Typ, der OV guckt, oder? Der die Originalfassung mit englischer Sprache. Das tut mir leid. Das also, musst du dann in diesmal einmal, also du hast im Original dann Candace Parker und Steph Curry und die ganzen, du hast auf Deutsch dann aber die Sabai-Schwestern und Per Günther. Also, come on.
Ja, okay, dann muss ich auf Deutsch gucken.
Und wie heißt der? Thomas Schreter?
Thorsten
Schreter zum Beispiel. Also, das ist jetzt keine einfache Entscheidung. Nein, ich war sehr nervös. Ich hatte mit Sony geschrieben, bin dahin gefahren, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich dachte, also, beziehungsweise ich habe, glaube ich, einmal für ein Hörspiel irgendwie so zwei, drei Sätze eingesprochen. Dachte aber so mit meiner Medienerfahrung und ist es so animiert, kriege ich das irgendwie gebacken. Und dann war das erstmal sehr viel seriöser, als ich damit gerechnet habe. Also es ist so Handys abgeben. Keine Ahnung, irgendwo in so ein Studio kommen, wo du deinen Herzschlag hörst, gefühlt, weil es so soundproof ist. Fünfköpfiges Team da vorne, alle super nett, aber und dann sitze ich da in so einem Raum, gucke durch so eine Glasscheibe mit mehreren Produzenten und sehe dann professionelle Synchronsprecher bei der Arbeit, und das war schon für mich eine krasse Erfahrung, weil die einfach, die sagen irgendeinen Satz. Und dann gibt der Regisseur oder gibt der Produzent, wer auch immer das ist, so eine kleine Anweisung, ein bisschen mehr so vielleicht, und das ist einfach Perfektion. Aus den Mündern dieser Menschen kommt einfach absolute Perfektion. Und jetzt muss ich mir diese Perfektion eine Stunde angucken und werde nervöser. Ja.
Weißt du, wer diese Synchronsprecher waren, mit denen du da zusammen warst?
Nein, leider nicht, weiß ich nicht. Hab die Namen nicht aufgeschnappt. Und aber alleine der Produzent, der da alles so regelt, hat eine Stimme, so, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann, ich komme das erste Mal rein und ich wusste bis dahin noch nicht, was meine Rolle ist. Und das Problem war, der Witz meiner Rolle, oder das kann ich nur so halb, aber zumindest braucht meine Stimme, ich spiele einen Hasen, Maximus, mit mehr wenigen Sätzen, aber er muss leider auch einmal wirklich einen epochalen Satz einsprechen mit so einer richtig übertrieben tiefen Stimme. Und ich mache den Job ja nicht, weil ich eine grandiose Stimme habe, sondern es ist eher in die andere Richtung. Ich glaube, es gibt wenig Stimmen, die so wenig funktionieren, gerade wenn es um mich rum laut ist. Also ich bin immer derjenige gewesen, der, wenn ich mit fünf Freunden in der Disco stehe, sich keiner mit mir unterhalten kann, weil keiner mich versteht, wenn ich spreche und Musik läuft. So, egal. Also versagt, und du merkst einfach so richtig geil, ich arbeite ja sonst nicht mehr so in anderen Settings, aber du merkst einfach, wie am Anfang geben sie dir so drei Sätze am Stück und ich presse sie so einmal raus und ich merke so selber, boah, das ist es noch gar nicht. Dann sagen die, oh, das war schon nicht so schlecht, komm, wir versuchen mal erstmal nur die ersten zwei Sätze, dann drücke ich die zwei Sätze raus und irgendwie nach einer gefühlten halben Stunde ist es so, okay, jetzt machen wir einmal dieses Wort, und sie schneiden es klein. Ich merke, wie vor mir ein Brot steht und sie schneiden mir es klein in immer kleinere Happen, um es mir mundgerecht zum Mund zu führen. Und ich bin irgendwann schweißgebadet rausgekommen, aber bin jetzt offizieller Synchronsprecher und hoffe, dass du zumindest dir diesen Film nicht entgehen lässt, wenn ich da am Start bin.
Ja, selbstverständlich. Ich habe gerade versucht herauszufinden, wer die englische Originalrolle bei dir spielt? Wer mein
Pendant ist, das weiß ich nicht, aber es ist die übertriebenste, es ist die heftigste Stimme einfach. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Ich weiß nicht, wer es ist. Und das ist ja das Problem, wir haben immer den amerikanischen, also wir haben gar nicht den amerikanischen Teil gehört und den kriegst du dann vorgelegt und du kriegst quasi gehört, an was du rankommen musst.
Aha.
Und dann hörst du deine eigene kleine Fiepsstimme so in deinen Kopfhörern und denkst so, uff, das ist rough. Aber wir haben uns da durchgeschlängelt.
Es ist ein lebenslanger Traum von mir, ne? Also ich bin natürlich aufgewachsen mit den drei Fragezeichen und fand das immer geil. Und ich hatte, während ich im Studentenradio bin, hatte ich mit einigen Leuten zu tun, die da auch gearbeitet haben, die tatsächlich auch Synchronsprecher sind, die für große Filme, also zum Beispiel die Rolle, die Sprechrolle des jungen Harry Potter in den ersten beiden Filmen. Der war mit mir beim Radio und ich fand das so geil und ich wollte immer, mein lebenslanger Traum ist es mal so eine deutsche Overvoice zu machen oder noch besser für so ein Hörspiel aufzutauchen. Ich bin zum Beispiel, es ist für mich die coolste Geschichte überhaupt, dass Bastian Pastewka, renommierter Comedian, fantastischer Comedian, einer der besten deutschen Comedians ever, seinen Fame, den er dann hatte, dazu genutzt hat, was er immer machen wollte, nämlich, dass er bei den drei Fragezeichen eine Rolle spricht. Das wollte er immer machen. Es gibt so eine ganz frühe Aufnahme von einem ganz jungen Bastian Pastewka bei einem drei Fragezeichen Fanfest. und genauso geht's mir auch. Ich hoffe eigentlich nur, das Ganze, alles, was ich hier mache, mein ganzer Job, meine ganze Karriere, meine ganze Vita, also alles das in großen Anführungszeichen, ist nur dafür da, damit mich irgendwer mal damit ich von irgendwem mal so eine ähnliche Anfrage bekomme, wie du.
Ja, yeah, okay. Also müssen wir dafür sorgen, dass der Film erfolgreich wird und in Teil 2, dass du dann da am Start, dass wir dich da reinkriegen.
Shoutout übrigens an Schmiso. Ich weiß, das ist jetzt random ein bisschen, aber Schmiso, mit dem ich auch beim Radio bei M495 war, der neue Kommentator für die neuen FIFA-Teile wird. Der übernimmt für Buschi. Shoutout, das ist crazy, Mann. Das ist verrückt, wenn du.
Ich höre den ja also, schon immer bei FC26 auf der Nintendo Switch von meinem Sohn.
Ja, genau, das meine ich. Ah ja, dann ist er schon für den Teil.
Ja, genau.
Ja, das meinte ich. Also der Shoutout kommt ein Jahr zu spät dann offenbar, weil ich dachte, es wäre erst für den nächsten Teil. Aber es ist crazy. Das war als Kind auch immer so ein Traum. So damals die FIFA-Stimme. Ich weiß noch, wie wir eigene. Ja.
Mein ganzes Leben, ich habe jetzt schon, ich arbeite ja auch mit, zumindest also mit Manni Winter habe ich noch kein Spiel gemacht, aber es sind so Körny, Manni Winter, Markus Krawinkel. Und ich habe von allen dreien, und ich bin, weiß man nicht, wer das war, habe ich immer das Gefühl, NBA Live 95 hat einer von denen eingesprochen. Und
ich glaube Körny, oder?
Er hat mir, glaube ich, neulich gesagt, er wäre das nicht gewesen.
Ach so.
Aber einer muss es gewesen sein von denen. Also auf jeden Fall. Und ich habe immer nur den, so, die Bulls sind über dem Limit. Das ist ein Satz, der hat sich in mein Gehirn gebrannt. Und ich höre ihn aber manchmal als Körny und ich höre ihn manchmal aber auch als Markus Krawinkel und ich höre ihn aber auch manchmal als Manni Winter. Bitte google das jetzt nicht. Das ist so eine Geschichte.
Okay, dann müssen wir mal.
Hast du es gefunden? Nee, oder nicht?
Ich versuch's.
Ich habe noch nie drüber nachgedacht, das zu googeln.
Ja, ja. Deutscher Kommentator. Ich einfach live googeln im Podcast, egal, völlig egal, machen wir jetzt ganz. Lou Richter war unter anderem wohl.
Wirklich?
Mhm.
Die Bulls sind über dem Limit.
Lou Richter. Ja. Okay, aber es verweist mich hier auch immer wieder auf Michael Körner, aber keine Ahnung, wenn er sagt, klären wir mal.
Okay, das wäre doch was. Wäre das für dich ein Kompromiss? Ein animiertes Basketballspiel als Kommentator der WM 2023 des Finales.
Ja.
Also, dafür so ein Spiel, für ein Schicksalsspiel, da so ein Voice-Over, das wäre was, oder nicht? Das müssen wir doch schaffen.
Es wäre schon lustig. Ich weiß aber natürlich aus eigener Erfahrung, aus meiner eigenen Kindheit, wer der meistgehasste Mensch im Raum ist unter so Jugendlichen und Kindern, die FIFA spielen oder NBA 2K zocken. Das ist immer der Kommentator. Man schimpft immer auf den Scheiß.
Das stimmt. Ich bin so ein bisschen
hin und her gerissen. Aber geil. Finde ich geil, dass du so einen neuen Karriereweg einschlägst. Und
ja, ich glaube nicht, dass die lange währt. Ich bin da wirklich an meine Grenzen gekommen. Aber gut, deswegen lieber was mit Knowledge, Basketball-Knowledge.
Basketball-Knowledge. Wollen wir übergehen zum ernsthaften Teil der Show heute. Wir haben ja schon so ein bisschen NBA-Talk angesprochen. Dementsprechend ist es ja ein guter Übergang, um mal so ein bisschen zu gucken auf die Euroleague. Und ich fand deine Idee fantastisch, nämlich die Euroleague-Landschaft nicht zu besprechen anhand eines klassischen Power-Rankings, so wie wir das um diese Jahreszeit häufig machen, sondern mal zu gucken, die Top-Teams der Liga, die Teams, die vielleicht noch was vorhaben in dieser Saison, was könnten die denn noch so brauchen? Was sind denn so Spielertypen, die fehlen? Ich würde jetzt einfach mal anfangen, aber du kannst mich gerne jederzeit stoppen, mit interessanten Namen, die derzeit als noch verpflichtbare Free Agents unterwegs sind. Denn wir haben ja die erste Hürde der Euroleague nach Verpflichtungen schon gerissen. Es darf kein Spieler mehr nachverpflichtet werden, der die Saison über Free Agent war. Also Ben Simmons scheidet aus. Sorry, Ben Simmons, du bist nicht mehr dabei. Aber Spieler, die in der NBA unter Vertrag waren, dürfen noch nachverpflichtet werden bis zum 25. Februar. Und da jetzt die Trade-Deadline durch ist, bekommen wir immer mehr Klarheit, was das denn für Spieler sind, die da möglicherweise noch verfügbar sein werden. Hier eine Liste interessanter Namen, die jetzt seit sehr kurzer Zeit als Free Agents rumgeistern. Nigel Hayes-Davis, sowieso. Uff. Der amtierende Final Four MVP. Dario Saric. Interessant. Lange nicht mehr in Europa gewesen, aber dennoch nicht uninteressant. Sehr interessant. Dante Exum. Bestens vertraut mit dem europäischen Spiel. Tangentiell vertraut mit dem europäischen Spiel und seit kurzem Free Agent Haywood Highsmith. Ehemaliger Kreisheimer. Dua Breath, ebenfalls gewaved. Ein Spieler, der natürlich schon sehr viel Fieber-Erfahrung hat und der durch seine extrem guten Performances auf Fieber-Level sich überhaupt erst empfohlen hat für die NBA. Und dann noch so ein paar Cases, bei denen ich mir ziemlich sicher bin, dass die jetzt noch nicht in Richtung Europa gucken. Aber wer weiß, ne? Also vielleicht
zieht ja dann noch... Das sind meine Cases. Buyout-Guys. Ich komme mit einer potenziellen Buyout-Liste von Leuten, die jetzt noch den Traum verfolgen und jetzt noch im Roster sind, aber vielleicht noch rausgekauft werden.
Ah, okay. Ja, da bin ich gespannt. Das habe ich gar nicht. Da habe ich noch gar nicht.
Ja, es ist vielleicht alles auch nicht so perfekt realistisch, aber also, ich bringe zumindest mal den einen oder anderen Namen mit.
Okay. Wie wollen wir das machen? Sollen wir einfach mal die Teams durchgehen und uns überlegen?
Ja, mach das mal.
Was könnte da fehlen? Dann fangen wir einfach mal bei Position 1 an, bei Fenerbahce Istanbul. Fener, wir sprechen viel über die Länge, die auf jeder Position haben. Switchability, extrem tiefe Rotation auf den Guard-Positionen, jetzt mittlerweile mit einem Tarik Biberovic auch wieder da auf dem Flügel mit fantastischen Leistungen. Nicolo Melli spielt eine überirdische Saison.
Können wir das kurz einmal nur mit Zahlen füllen? Weil ich hatte das, wir hatten es ja besprochen, die Länge gerade der Perimeterspieler. Der Wingspan, der Armlänge. Und klassisch ging es so, Leonardo da Vinci sagt, wenn du 1,80 groß bist, hast du ungefähr als normaler Mensch einen 1,80 Wingspan. Also die Armlänge ist ungefähr so. Devin Hall hat eine Wingspan von 2,04 Meter.
Ja.
Tarik Biberovic hat eine Wingspan von 2,08 Meter. Wade Baldwin hat eine Wingspan von 2,11 Meter. Talen Horton Tucker hat eine Wingspan von 2,16 Meter.
Yes.
Also es handelt sich mitnichten um einen Zufall, dass diese Menschen so zusammengestellt sind, sondern es ist bewusst für diese Switches eben auch die ganzen Anspiele, die ganzen Halbtrons, Physis, körperliche Größe, aber eben auch Armlänge. Und der erstgenannte Devin Hall hat sich jüngst einer Meniskusoperation unterzogen.
Yes.
Und das Messer gelegt. Das heißt, heute ist Anfang Mitte April. Best Case, so 4 bis 6 Wochen, wurde anberaumt. Was ist April? Würdet sie eine Playoff-Serie auch ohne ihn? Ja, aber für mich ist Devin Hall einer der, also man kann den Wert von ihm nicht größer machen, als es ist. Spielt Ballkontrolle, genau, also Kopf für mich der defensiven Orientierung, Kontrolle vorne und schießt dicke Würfe rein, so. Auch wenn die Stats dieses Jahr nicht genau das, also sind 10 Punkte und 30% Dreier, das schaltet sich noch nicht an, aber das ist zumindest mal für mich noch ein Kaviat zu sagen, da ist jetzt auch, wackelt noch jemand, weil wenn Devin Hall gesund wäre, wäre für mich Fenner natürlich Hals über Kopf über allen anderen Mannschaften.
Devin Hall übrigens, auch wenn, wie ich immer wieder nicht müde werde zu betonen, diese Statistiken immer so ein bisschen mit with a grain of salt, mit ein bisschen Zweifel zu versehen sind, weil da viel Teamkontext mit dazu zählt und der Teamkontext bei Fenerbahce ist überragend. Aber was Volumen und Effizienz angeht, in der Pick-and-Roll-Defense ist er einer der Top 5 Spieler insgesamt in der ganzen Euroleague. Also, Pick-and-Rolls, an denen er der primäre Verteidiger des Ballhändlers ist, 0,73 Punkte pro Possession aus diesen Situationen. Das ist absolut überragend. Das sind Werte, die so ein Thomas Walkup oder sowas haben. Und das ist von einem Spieler in Devon Hall, der, als er zu Fena kam, nicht unbedingt dafür bekannt war. Das war nicht seine größte Fähigkeit, seine größte Stärke, trotz der körperlichen Anlagen. Und da hat man sich wirklich einen Spieler heranentwickelt, auch noch in den letzten Jahren, so einen defensiven Dämonen. Aber okay, der muss jetzt ersetzt werden. Vor allem auf
die Position. Also der war bei Mailand jahrelang und da haben die jahrelang gehört, sie haben keinen Point Guard. Und jetzt ist er der Point Guard vom EuroLeague Champion in dem System. Also das ist schon Jasicki Vicius at his finest, auch das so entwickelt zu haben. Aber du erwischst mich jetzt hier auf dem Fuß, nämlich dass das meine schlechteste Verpflichtung meiner Meinung nach ist. Ich finde diesen Spieler mit Spannweite und defensiv und offensiv und kann theoretisch switchen auf der 1 und so weiter, finde ich nicht. Deswegen bin ich chalk gegangen. Und zwar, Bogdan Bogdanovic, komm nach Hause.
Wow, okay, ja.
Also, die letzten vier. Bogdan Bogdanovic, 9 Jahre in der NBA, 35 Playoff-Spiele gemacht. Das letzte Mal richtig relevant. 2021, glaube ich, mit den Atlanta Hawks. Da sind die Conference Finals gekommen. Ansonsten 3-4 First-Round-Exits. Er ist jetzt 33 und es ist für mich so der massive Unterschied. Komm doch bitte mit 33, komm bitte nicht mit 35,5. Wir wissen alle, dass du nochmal so, come on, das war's doch jetzt nicht. So, wir brauchen dich nochmal. Beschenke uns einfach. Zieh dir noch einmal das dunkelblau-gelbe Trikot an. Bring zumindest ein bisschen mehr Scoring, eine gute Größe, diese Kontrolle, dieses Pendant zu Wade Baldwin dann zumindest offensiv. Auch wenn das vielleicht dann so der Backcourt De Colo, Bogdanovic dann schon nicht mehr unbedingt das ist 2026, was wir brauchen, aber da ist mir nichts anderes in den Namen gekommen. Ich brauche die Story einfach. Ich brauche Bogdan. Ich wünsche mir herbei.
Das ist jetzt eine sehr interessante CBA-Regelfrage, die müssen wir nicht hier besprechen, aber das ist eine Nerd-Frage, die ich dir nicht beantworten könnte, denn Bogdan Bogdanovic hat eine Team-Option, also das Team hat eine Option, die Clippers. Ich bin mir nicht sicher, ob ein vorzeitiger Buyout möglich wäre überhaupt, wenn noch eine Team-Option existiert, ohne dass diese Teamoption schon gezogen oder declined ist. Und sie ist bei ihm.
Basti, du hast schon erzählt, dass du Kämpfe langweilig und scheiße findest. Du kannst jetzt nicht noch auf Bogdan Bogdanovic erstmal anfangen, ob die CBA Agreement das hergibt, dass er mit Teamoption überhaupt da rausgekauft werden würde. Bleib sei einfach.
Ich weiß, ich bin. Du bist für den Fun da, ich bin dafür da, um den Spaß wieder rauszunehmen aus dem Podcast. Okay.
Nein, aber ich finde es schön. Aber gut, er spielt bei den Clippers nicht. Er hat letztes Jahr schon allein ein Spiel, also in der Playoff-Serie war er kein Faktor. Es ist einfach, come on, es ist, der Spaß ist vorbei, es waren 9 Jahre. Komm nach Hause.
Ich bin mir bei Bogdan Bogdanovic überhaupt nicht mehr sicher, was er dir überhaupt noch in der Lage ist zu geben, um das jetzt mal als sportlichen Fit zu betrachten. Mhm. Die Geschichte wäre natürlich super. Defensiv ist Bogdan Bogdanovic wirklich von der Erde gefallen in den letzten Jahren durch die zehntausenden Verletzungen, die er hat. Ich weiß nicht genau, wie viele Spiele er in den letzten 3-4 Jahren gemacht hat. Ich glaube, er hatte eine Saison dabei, wo er keine schwerere Verletzung hatte. Und in der einen Saison bei Atlanta, da sah er auch ganz gut aus von der Bank. Aber jetzt ist es dann schon eine ziemlich lange Verletzungssituation. Und das ist ja auch der Grund, wieso er bei den Clippers keine Minuten mehr bekommt, weil all seine Impact-Metriken defensiv furchtbar aussehen. Er kann sich nicht mehr bewegen. Und ich weiß nicht, inwiefern Jasicki Vicius dazu bereit wäre, ein Spieler, der natürlich eine große Historie hat, großen Namen in diesem Team, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das wünschen würde.
Okay, Clippers haben Zukunftspick, also so haben quasi Win Now weggetradet. Die wollen ein bisschen erst in 2 Jahren da sein. Es passt für die, es passt für ihn, ist perfekter Zeitpunkt. Jetzt kommst du.
Mein Gegenkandidat, den ich für Fenerbahce ins Rennen führe, ist jemand, der den ich bereits genannt habe und der meines Erachtens nach perfekt reinpasst, nämlich Dante Exum. Der in Europa bei Partizan speziell auf der Polka-Position gespielt hat, der also schon gezeigt hat, dass er das kann, der die Länge hat, der switchable ist, in europäischen Kontext wahrscheinlich sogar von der 1 bis zu 5 fast durch switchable ist.
Das ist krank. Du brauchst gar nicht weiter. Selten wurde ich so düpiert. Das ist es. Das ist es einfach. Ne?
Ja, also.
Fuck, Mann.
Wer sollte
sag mal Wingspan, Wingspan bitte von Dante Exum.
Das kann ich dir nicht auswendig sagen, aber mit Sicherheit sehr positiv. Sehr, sehr großes auch, Plus. Ja. Ja, ja, sehr, sehr großes Plus. Also 2,10 glaube ich nicht, aber ich vermute schon, er ist ja nicht so groß. Er ist ja kein. Dafür, dass er ein Flügelspieler war in den letzten Jahren immer wieder und teilweise auch auf der 4 gespielt hat für die Mavs, ist er eher undersized, aber er macht das, glaube ich, wett mit einer extrem großen Spannweite, die er hat. Und dann ist natürlich der andere Name auch interessant. Nigel Hayes-Davis, ist das so eine, erleben wir vielleicht so eine Vesenkov-Situation? Kurzer Ausflug in die NBA, hat nicht funktioniert. Und hier
wir
ist
dürfen
er
nur
wieder.
Einen Namen. Man darf nur einen Namen. Du
man
hast,
darf nur einen Namen.
Glaub mir, du kannst es nur okay. verschlechtern. Du kannst es, du hast es ihnen schon. Hast es schon geliefert. Natürlich, das wäre jetzt das Erste, woran man denken würde, klar. Ja. Aber du hast das Spiel schon gewonnen. Du kannst weiterziehen.
Okay.
2,7 Spannweite von Dante Exum. Also nicht ganz 2,10. Okay, ja. Auch da lagst du wieder richtig. Toll, Basti. 2,7 sind so. Herrlich.
Nur 2,7. Olympiakos Piräus auf Platz 2, die haben ja vor kurzem nachverpflichtet, haben sich Corey Joseph geholt, beziehungsweise das, was für Corey Joseph aktuell übrig ist. Wir haben immer wieder das gleiche Thema bei Olympiakos seit Jahren.
Er ist verletzt übrigens, ja? Er ist verletzt.
Ja. Ja.
Hat sich unter der Woche letzte Woche verletzt.
Wir haben bei Olympiakos seit Jahren immer wieder das gleiche Thema. Das System sieht super aus und es ist der schönst anzusehende Offensivbasketball der Euroleague, solange es funktioniert. Wenn wir in Playoff-Situationen kommen, wo sich Teams spezifisch und lange vorbereiten können auf all das, was da passiert und was da vor sich geht, dann wird dem zumindest manchmal der Zahn gezogen und dann hat man keine zweite Option. Man hat keinen, hier nimm den Ball und score. Spieler. Wenn ich auf die Liste gucke, ich habe mir, wie gesagt, ich bin wahnsinnig gespannt, ob du da jemanden hast, den du rausziehen kannst für dieses Team. Weil, wenn ich so die Liste runtergucke von Spielern, die da jetzt verfügbar sind, also die bereits auf dem Markt sind, die gewaved sind, sehe ich auch hier nicht so wirklich den Fit, was verwunderlich ist, weil man ja denken würde, also gerade diese Position des scorenden Guards sollte doch irgendwie machbar sein. Es gibt nur so ein paar Spieler, bei denen ich jetzt sagen würde, okay, die sind in der Theorie, könnten die vielleicht diese Anlagen haben oder könnten die vielleicht so spielen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich denen anstelle von Olympiakos Piräus unbedingt trauen würde, ne, so ein Malachi Branham. Der kann schon scoren im 1 gegen 1. Der ist jetzt gerade gewaved worden nach seinem Trade. Der ist auch erst 22. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt nach Europa guckt direkt, ist auch relativ gering. Aber mir fiel kein wirklicher mehr ein. Keine wirkliche Lösung so auf dem Markt. Weiß nicht, ob du da jemanden hast.
Mike Conley.
Wow.
Nein, eigentlich, also bei mir stand eigentlich Tyus Jones für Olympiakos. Zweimal gewaved oder zweimal quasi weggeschickt worden in den letzten 10 Monaten. Aber Mike Conley, kompliziertes System, er hat ein bisschen Fieber-Erfahrung, hat es viel zu lange ohne basketballrelevanten Moment. So, come on, komm rüber, Mike. Wir haben quasi ist das gleiche wie Corey Joseph, nur in nochmal cleverer und vielleicht in der Lage, einfach den Verletzten direkt quasi 1:1 zu ersetzen. Mach dir ein paar schöne Monate in Athen, ansonsten ums 38, hast alles gesehen. Vielleicht kriegen wir von dir ein paar gute Momente in der Playoff-Serie, vielleicht nicht.
Wow. Ich meine, ich fände es natürlich großartig. Ich bin sehr großer Mike Conley-Liebhaber. Ich glaube, oder was man so gehört hat, ist ja, dass er direkt nachdem er gewaved wurde, wieder unterschreiben möchte bei den Minnesota Timberwolves, von denen er ja getradet wurde, was ich interessant finde, weil man auch da nicht genau weiß, ob das überhaupt legal sein kann. Und wenn es sich rausstellen sollte, dass es nicht legal ist, dann komm bitte nach Piräus. Ja, also das fände ich auch super. Bin ich dabei. Guter Name.
Schön. Perfekt.
Valencia würde ich einfach mal ausklammern. Ich habe nicht das Gefühl,
Nein, ich habe einen Namen mitgebracht zumindest.
Okay, dann gib mir Valencia.
Es ist Hier ist, das ist, glaube ich, mein bester Pick. Oh, Valencia okay. holt sich für die Schlussphase Luke Sigma.
Luke Sigma.
Luke hatte Sigma. Hatte eine Wahnsinnszeit bei Valencia, kennt den Verein. Welchen Spieler würdest du dir wünschen? Also, die haben eh nur irgendwelche großen. Also, wenn du schon mit Rovers und Matt Costello rumläufst, dann kannst du auch Luke Sigma noch dazu holen. Diese ganzen Cuts. Also, wäre das nicht die schönste Spielwiese für Luke Sigma gewesen? Einfach die cuttenden Monteros und Badios und Outlet-Pässe und noch mehr, noch schneller machen diese ganze Geschichte?
Luke wieder Sigma.
Den lachenden Luke Sigma, keiner weiß, wo er ist. Er steht ja. immer noch. Er ist, spielt keinen Basketball, er kann nicht teuer sein. Er hat das Schlimmste, vielleicht den komischsten Abgang eines BBL-Helden gehabt, den wir je hatten. Von Basketball-Sexsymbol zum Trauerkind und dann bei Olympiakos alle möglichen, also Space Jam-Talente ihm beraubt. Verschwörungstheorien um seinen Disput mit Alba. Und dann kommt er nochmal. Und setzt sich wieder sein Lachen, er kriegt sein Lachen zurück. Und kann einfach diesen wilden Haufen noch kreativer und wilder machen mit seinen Pässchen für 10 Minuten pro Spiel.
Hat Luke Sigma nicht offiziell seine Karriere beendet?
Ey, gab's Basti, jetzt hör auf mit diesen komischen, stichelnden Fragen. Es ist Luke Sigma, okay? Für 10 Minuten. Selbst wenn er das hat, Luke. Es ist dein altes Jersey. Es ist der Basketball, für den du gemacht wurdest. Tu es.
Ich meine nur, weil dann öffnet das eine ganze Pandoras Box, die ich noch gar nicht bedacht habe. Spieler, die in Retirement sind.
Ja, wie aber du musst natürlich... Mit wem? Mit
Charles Barkley.
Jetzt hör auf! Jetzt mach mich nicht lächerlich über meinen Luke Sigma. Es ist Luke Sigma für 10 Minuten. Come on.
Wow, Luke Sigma. Krass. Ja, okay. Ich dachte nicht, dass wir nochmal Luke Sigma im Podcast haben, aber Shoutout. Also wirklich einer der großartigsten. Ich habe mir in dem Zug, als du es gesagt hast, überlegt, wer wäre denn ein Spieler, der tatsächlich noch aktiv ist, der so eine Rolle ausfüllen könnte. Was hältst du davon? Die Utah Jazz, die lassen ihre Spieler ja eh nicht mehr spielen. Ne? Die haben jetzt Jaren Jackson Jr. geholt, alles toll. Haben eins dieser zwei von mir angesprochenen Spiele gehabt letzte Woche, wo sie mit Jaren Jackson Jr. und Lauri Markkanen zusammen auf dem Parkett alles zerlegt haben und dann zum vierten Viertel durften beide nicht mehr spielen. Es ist eh alles egal bei denen. Was wenn die sagen, Kevin Love, danke für die Zeit, ab nach Valencia mit dir. Mm. Kevin Love bei Valencia.
Mm. Ja, es ist ja fast das
Gleiche. Das wäre doch.
Das ist die gleiche
Idee. Das wäre doch.
Das wäre es auch. Er ist dann einfach ein bisschen zu teuer. Wer ja, weiß, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. Aber okay, ich mag ich. Hat weniger noch diese emotionale Komponente und wirkt ein bisschen random, aber okay. Ich fand halt auch den Karriereabschluss noch für Luke Sigma. Das wünschen wir uns ja auch noch herbei. So. Das richtige Goodbye.
Ja. Mhm. So. Okay. Ich halte meine Augen offen, ob Luke Sigma irgendwo gesichtet wird in Spanien. Wir bleiben in Spanien, Barcelona auf der 4. Mhm. Da stelle ich mir, also Barcelona ist für mich immer noch eine der verwirrendsten Mannschaften diese Saison, weil ich nach wie vor nicht verstehe, warum das alles so besser funktioniert, als ich dachte. Es ist natürlich Kevin Panther mit wieder mal wahnsinnigem Scoring-Punch offensiv, der auch viele so enge Situationen am Ende von Spielen regelt. Es ist ein gutes defensives Skelett rund um Jan Vesely in der Mitte. Und Toko Shengelia, der da gut funktioniert. Aber mir fehlt so ein bisschen noch, mir fehlt immer noch so ein bisschen so eine weitere Alternative auf der Guard-Position, um ehrlich zu sein. Wenn ich mich da so durchgucke, Thomas Saturanski ist vielleicht nicht mehr ganz der Spieler von früher, Nicolas Laprovittola ist vielleicht nicht mehr so ganz derselbe. Oh, jetzt geht hier. Sorry.
Wir sind da sehr ähnlich. Hast du einen Namen? Willst du einen Namen rausholen? Oder willst du einfach so ein paar irgendwas, willst du einfach nur schwadronieren?
Ich habe mir überlegt und ich weiß nicht, in welcher körperlichen Verfassung der ist. Wie wär's mit Eric Gordon? für den FC Barcelona. Sharpshooter, hat noch nie einen Wurf gesehen, den er nicht mag. Ist jemand, der Offball spielen kann. Ist jemand, der Onball spielen kann. Wurde gewaved von den Memphis Grizzlies.
Ist interessant.
Was ist mit Eric Gordon?
Das ist interessant. Ich stelle dir kurz meinen vor und dann können wir es im Plenum besprechen, die beiden, ja, beiden Namen.
Ja.
Mir ging es ganz genauso wie dir. Ich weiß nicht, warum es. Und ich habe das Gefühl, ich weiß A nicht, was fehlt und B nicht, ob ich, wenn ich etwas dazu tue, nicht alles andere irgendwie schlechter wird. Es ist super fragil und deswegen ist der Name bei mir Dr. Müller Wohlfahrt. Du musst einfach nur dafür sorgen, dass das, was du hast, im Mai Basketball spielen kann. Es darf nichts dazukommen und nichts weggehen. Es muss einfach nur, wir brauchen Ärzteteam oder Physio, wie auch immer. Das brauchen wir. Mir fällt nichts ein, was, wo ich sicher wäre, wenn ich das da reinquetsche, dass es irgendwie insgesamt besser wird. Ich hätte Angst, dass es kaputt geht. Es ist dieses fragile, die fragile Ü35, die ich genau so sehen möchte, aber gesund. Ja. Das ist alles.
Okay, ja, fair. Ich glaube, ich finde das die bessere Antwort als Eric Gordon, speziell, weil ich glaube, wenn Eric Gordon kommen sollte, dann bräuchtest du spätestens Dr. Müller-Wohlfahrt noch dabei. Also vielleicht auch einfach ein Paket von den beiden. Ja, finde ich geil. Finde ich ganz gut. Der Doktor, der Doc, habe ich das schon mal erzählt, dass ich habe mal für... ich glaube, das ist okay, wenn ich das erzählen kann. Ich habe mal für Michael Mittermeier geschrieben, für seine Show im Bayerischen Rundfunk. Und dann, ist schon einige Jahre her und ich hatte so Probleme mit den Bandscheiben, immer wieder Bandscheibenprobleme. Und dann bin ich in einer Früh aufgewacht und habe gemerkt, ich kann mich nicht aus dem Bett bewegen. Ich habe kaum zu meinem Handy greifen können an der Bettkante. Und das war alles in Anwesenheit, ne? Das war noch vor Corona, das heißt, es war noch nicht so normal, dass man halt auch einfach im Homeoffice bleibt, sondern wir waren Writers Room da vor Ort. Und dann habe ich Mittermeier angerufen und gesagt, du Michi, sorry, ich kann heute nicht kommen, ich komme nicht aus dem Bett, ich habe ein Bandscheibenproblem, mir tut der Rücken weh, ich kann nicht aufstehen. Er hat gesagt, ja, kein Problem. Und dann so eine Woche später ging es wieder und dann war ich da. Und dann nimmt er mich in so einem stillen Moment zur Seite und sagt so, ja, wie geht's deinem Rücken? Ja, passt, ja, aber da immer wieder Probleme. Ja, was? Du musst einfach mal zum Doc gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich war schon beim Arzt. Na, ich meine zum Doc. Zum Doc, was? Zum Müller-Wohlfahrt. Und da habe ich ihn angeguckt und gesagt, wir leben in so unterschiedlichen Welten, dass er davon ausgeht, dass ich zu Dr. Müller-Wohlfahrt gehen kann. Irgend so ein Depp. musst du doch mal zum Doc. Kein Problem. Okay. Die Krisenmannschaft, Hapoel Tel Aviv, tief in der Krise steckend. Es rumort. Geld, wissen wir, ist hier kein Faktor. Wir können uns aussuchen, wen auch immer.
Und ja, es ist leider langweilig. Ich habe einfach Hayes Davis quasi schon eingepenzelt.
Oh ja.
Hapoel Tel Aviv hat die Preise endgültig kaputt gemacht. Wir haben hier in der Situation, dass gefühlt, dass alle zerschellen, alle wollen ihn, Nigel Hayes Davis, niemand bekommt ihn, weil er jetzt den Micic-Vertrag möchte. Und so wild, wie es da gerade zugeht. Also Coach Itudis zeigt jetzt wirklich so joberhaltende Maßnahmen, indem er mehr Israelis Minuten verteilt in den letzten drei Spielen als in der gesamten Saison davor. Er kniet quasi nieder vor dem öffentlichen Druck. Sie verlieren trotzdem unter der Woche in der israelischen Liga. Der Baum brennt. Sie sind in den Spielen von 1 bis 16 hatten sie das beste Offensivrating der Euroleague. In Spielen 17 bis 27 das 17 schlechteste. Also es ist alles kaputt. Und Hayes Davis hat sich sehr klar positioniert, dass ihn anscheinend nicht, er hat keine Gefühle Richtung Fenerbahce, er hat kein irgendwelches Interesse, sondern er hat nur verlauten lassen, er möchte den besten Vertrag Europas. Und deswegen gibt es auch nur eine Station, wo er hingeht. Und ich bin mir trotzdem nicht sicher, dass das Puzzleteil sein würde, was zu einem Euroleague-Sieg führen würde. So schlimm, wie es da läuft.
Ich glaube, da kann ich nichts hinzufügen. Da habe ich keinen besseren Namen und keinen Namen, den ich für realistischer halte. Also von allen Sachen, die wir bisher gesagt haben, ist das mit Abstand realistischste Szenario.
Mhm. Für mich das als Sigma, ist. Oder? Mir fällt mir, okay.
Real auf 6.
Soll ich mal beginnen? Ich habe was,
ja, bitte.
Was dir sehr gefallen wird, dass wir einen Platz in deinem Herzen haben. Also erstmal braucht es einen massiven Umbruch. Also es kann nicht nur ein Spieler kommen, sondern der Trainer muss sich straffen. Ich werde es weiter tun. Serge Huey. Dieses Jahr wird mit 11 Minuten begnadet. Er macht in diesen 11 Minuten Folgendes: 2 Punkte und 0,8 Rebounds. Er schießt 18% von der Dreierlinie. Und 60% Freiwürfe. Für 2 Punkte. David Krämer hatte jetzt sein erstes Lebenszeichen, seit längerem wieder 22 Punkte gemacht. Auf was wartet der Coach bei Huey? Auf was wartet er? Auf was warten wir? Glauben wir, er schießt sich jetzt aus seinem Loch? Er schießt 18% von der Dreierlinie, Basti. Wofür hast du jede Minute Huey, die nicht an Maledon oder an David Krämer geht, ist einer Front. Die Mannschaft, natürlich bin ich persönlich beleidigt, weil ich mich wie ein Depp hingestellt habe und gesagt habe, Real ist jetzt endlich angekommen vor 3 Sendungen oder vor 2 und sie haben danach 4 Spiele verloren und sehen genauso aus wie der räudige Haufen, der sie davor war und im letzten Jahr war. Aber es ist nicht zu kompliziert. Campazzo 25 Minuten, Maledon 15. Maledon 10 noch auf der 2, Ema viel auf der 2. Abalde, wenn es irgendwie sein muss. Hezonja auf 3 mit Lyles auf 4. Und dann hast du Tavares. Und jetzt brauchst du einfach ein Puzzlestück auf 4 und 5, was nicht Garuba heißt und was auf keinen Fall Garuba auf der 4 heißt und was auch nicht Gavi Deck heißt, auch wenn er ein paar Dreier reinzwitschert, sondern hier kommt er. Maxi Kleber kommt zu den Königlichen. Er hat 69 Millionen Euro Dollar verdient in seiner NBA-Zeit. Es ist soweit. Lass dich rauskaufen und komm ins königliche Dress und gewinne, strahle die Euroleague. Und sei der Grand Seigneur und der europäische Basketballgeneral, den wir von dir, wo wir dich einfach sehen, was wir uns wünschen. Tavares Backup kann mit Tavares zusammenspielen. Und dieser ganze Mix aus Len und Garuba und wie sie alle heißen, schicken wir zum Teufel. Wow. Also zum Basketballteufel, nicht zum echten Teufel.
Ich bin so ein bisschen sprachlos. Also, wenn ich eine Sache, es gibt bei Real Madrid einen wahnsinnigen Stau auf den großen Positionen, wie du ja gerade eben schon angesprochen hast. Der Stau heißt, wenn wir die 4 und die 5 zusammennehmen, heißt der Stau Trey Lyles, Gabi Deck, Chuma Okeke, Usman Garuba, Eddie Tavares, Alex Len. Das sind zumindest mal, es sind eigentlich alles große Namen, die dringend spielen müssen. Ich finde die Idee von Maxi Kleber in Europa natürlich per se fantastisch. Und Maxi Kleber sah jetzt in den letzten Spielen für die Lakers schwierig aus. Sehr schwierig. Offensiv sehr schwierig, defensiv auch nicht mehr derselbe Maxi Kleber. Die Frage ist nach sehr, sehr langer Verletzungszeit, wie sehr ist er denn überhaupt jetzt in Shape? Wie sehr würde ihm ein Sommer gut tun, wo er sich wieder aufbauen kann? Ich sehe Maxi Kleber woanders, aber nicht bei Real. Ich habe das Gefühl, das größte Problem bei Real ist nicht unähnlich zu dem bei Olympiakos. Aus ganz anderen Gründen. Olympiakos hat ein sehr fantastisches Offensivsystem, Real Madrid eher nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Real eher ein Guard helfen würde, der vielleicht ein kreatives Element bringen könnte. Und deswegen ist mein Name, der bei Real auf der Liste steht, David Krämer.
Bei mir ist es
David Krämer für Real Madrid, weil ich dir natürlich absolut zustimme. Also ich verstehe auch die Minuten von Sergio Huey nicht. Es gibt nichts, ne? Also mir ging es zumindest ja oft in der Vergangenheit schon so, dass man bestimmte Spieler sieht mit viel Spielzeit oder mit einiger Spielzeit und dann denkt man sich aus der Außensicht so, wieso spielt denn der, wenn der so schlecht wirft oder keine Ahnung. Und dann guckt man ihn irgendwann mal in die erweiterten Zahlen und sieht so, oh krass, das ist der beste Verteidiger statistisch gesehen der Euroleague. Hätte ich nicht erwartet, deswegen spielt der. Bei Sergio Llull sieht alles furchtbar aus. Die Minuten mit ihm sind wirklich eine Vollkatastrophe. Und ich verstehe es an dem Punkt auch gar nicht mehr. Und ich würde es einfach gut heißen, wenn Real Madrid die Ressourcen, die bereits in diesem Kader stecken, nutzen würde. Und eher ist es bei Real für mich Addition durch Subtraktion. Es muss jemand aus dieser Center-Rotation weg. Die haben irgendwie alle einen Anspruch auf Spielzeit und wollen alle und sollen alle. Und deswegen kommen
aber wen magst so du noch? Wen magst du noch? Wen findest du, Tavares ist gesetzt? Wer willst du für dich die Nummer zwei, wo du sagst, das ist ein Spieler? Also, und Lyles ist für mich dann eher so Richtung 3-4. Aber okay, hinter den beiden, du müsstest kannst nur einen von denen behalten. Wen nimmst du da?
Dann ist Okeke die zwei. Und Usman Garuba, sorry, ich bin lange Zeit großer Fan gewesen, ganz vorne auf dem Bandwagon gesessen. Es ist einfach offensiv zu tough. Es gab Zeiten, da sah es so aus, als würde er ein so Pick-and-Roll, Short-Roll, Passing-Game entwickeln. Das hat sich als unwahr herausgestellt. Und es führt zu so bizarren Konstellationen und Lineups, weil man, glaube ich, das Gefühl hat auf Trainerposition, dass die alle spielen müssen. Und diese bizarren Lineups funktionieren alle furchtbar schlecht. Alles, was dieses Team zusammenhält, und das ist Jahr für Jahr das Gleiche, und deswegen ist es langweilig, ist Eddie Tavares steht in der Mitte. Und solange Eddie Tavares in der Mitte steht, gewinnen sie ihre Minuten mit plus 1 Million. Und sobald Tavares auf der Bank sitzt, verlieren sie ihre Minuten mit plus 900.000. Und so kommt dann so ein kleines Plus dabei raus am Ende. Ich bin sehr enttäuscht von Alex Len. Ich dachte, der hätte noch mehr zu geben. Auch wenn er jetzt zuletzt gegen Panathinaikos ein gutes Spiel hatte. Alle weg, Tavares behalten, Okeke behalten und mehr Minuten für Kremer. Wäre so mein, da würde ich ansetzen für Real. Jetzt ist die Frage, Per. Wir haben natürlich noch einige Teams, die da so im Play-In-Rennen stehen. Hast du noch einen? Weil ich würde gerne noch die Bayern einfach kurz mit reinwerfen, einfach nur, weil wir ein deutscher Podcast sind und uns die Frage stellen, was denen noch gut tun würde, ein Name für die. Hast du denn so bei Roter Stern, Panna, Žalgiris, Monaco? Hast du da, Monaco können wir eigentlich auch ausklammern, weil die dürfen nicht. Aber hast du da noch so einen Namen, der heraussticht für dich?
Ich will einfach nur noch mich heute weiter in dein Herz spielen und Panna, auch wenn sie für mich nichts dieses Jahr mit dem Titel zu tun haben. Mhm. Noch einen Spieler zuschustern, weil sie ja auch im Hayes-Davis-Wettrennen waren und selbst wenn sie Hayes-Davis bekommen hätten, würde das für mich keinen Unterschied machen. Du hast mit Grant 34 und Slukas 36 und Shorts mit seiner defensiven Problemen und dem selbst nicht vorhandenen Selbstbewusstsein einfach einen Backcourt, der so nicht funktionieren wird. Deswegen gibt es Jugend, Athletik, Aggressivität, ein Turnaround, ein emotionaler Anführer. Cole Anthony wird grüner.
Wow.
Zu Panathinaikos.
Oh. Ich weiß noch nicht, mit wie vielen Bällen die spielen. Es muss mehr als einen Basketball auf dem Parkett geben, damit Cole Anthony da noch stattfinden kann, wenn alle fit sind. Aber natürlich, also triffst du mich da voll ins Herz.
Es geht um gute Vibes. Wir brauchen Lockerroom-Guy, gute Vibes, Jugend oder beziehungsweise Peak Athletik und einfach die alte, das alte Gesocks raus, aussortieren und dann Cole Anthony spielen lassen.
Cole Anthony hat eine der statistisch verrücktesten NBA-Saisons für einen kleinen Guard in dieser Saison überhaupt. Denn es gibt keinen Spieler, der aus Pick-and-Roll-Situationen, wenn er der Ballführende ist, weniger Pässe spielt anteilig und öfter wirft als er. Also wenn der Ball da ist und er bekommt einen Block gestellt, dann weiß man, er wirft. Es gibt keine Möglichkeit, wie da nochmal ein Pass rauskommt dabei. Dabei ist er unter den im untersten Drittel in der Effizienz. Hat wirklich völlig sein offensives Game verloren diese Saison. Er ist eine Katastrophensaison für Cole Anthony, für einen Spieler, den ich wirklich, wirklich gerne mag und von dem ich immer das Gefühl hatte, dass da noch ein größeres offensives Potenzial drin steckt. Jetzt ist er bei Milwaukee gelandet, erst zu Beginn dieser Saison, und dann jetzt bei den Phoenix Suns per Trade. Dort ist er sofort auf die Injury List gekommen. Also keine Ahnung, ob das inwiefern das
es echt ist. Also vor anderthalb Jahren undenkbar. Cole Anthony in der EuroLeague, jetzt einfach durch die Umstände, fällt von der Klippe, all das, was du beschreibst, sportlich. Er braucht ein kleines Pick-me-up, ein kleines europäisches Intermezzo, zum so griechischen Volkshelden werden. Und dann ist er wieder in der NBA da. Also einfach drei Monate Ausflug.
Ja, fände ich super geil. Bin ich dabei. Haben wir noch jemanden für die Bayern? Ganz schnell. Hätten wir jemanden, den wir irgendwie... So, wenn die Bayern jetzt nochmal... Stellen wir uns vor, die Bayern verfügen über unlimitierte Mittel. Sie können nochmal so richtig zuschlagen. Auf welcher Position sehen wir da am ehesten Bedarf? Wahrscheinlich so Flügelposition 3-4.
Ja. Sowas.
Ja, dann ist es einfach Dario Saric für mich bei den Bayern. Dann ist es Dario Saric auf der 4 als Spacing-Option.
Kann der noch die 4 oder ist er nicht schon nur noch anders als 5er? Kann er sich noch bewegen für eine 4?
Ja, es fällt mir immer so ein bisschen schwer, weil ich ja auch das Gleiche über Spencer Dinwiddie gesagt habe, der auf einem ganz anderen Abschnitt seiner Karriere ist, wo ich gesagt habe, ja, vielleicht fehlt ihm für die NBA so ein bisschen die Geschwindigkeit mittlerweile, aber für die Euroleague eher nicht. Man darf nicht vergessen, Dario Saric ist 31. Ja, der ist 31.
Der ist einfach sehr alte 31.
Der ist sehr alte 31, das stimmt. Keine Ahnung, ich kann mir schon vorstellen, dass der mit all dem IQ, den er hat, er ist schon immer noch ein Spieler, der das Spiel fantastisch versteht. Er wurde jetzt begraben bei den Sacramento Kings zuletzt. Ich bin ein riesen Dario Saric-Fan. Ich würde gerne Dario Saric noch einmal in einer Rolle sehen, wo er wirklich sportlich wichtig ist, wo er sportlich wertvoll ist und im Prinzip die Devin Booker-Saison des vergangenen Jahres bei den Bayern nochmal aufleben lassen mit einem Spieler, wo man denkt, ah, der ist vielleicht über seinen körperlichen Zenit dann schon hinaus und der nochmal auf der großen Position Shotmaking, so ein Outlet-Valve, das fände ich geil. Das ist ein geiler Name. Der
leider nur nicht realistisch, weil allein die nach 3 Wochen jeden Tag 3 Stunden getapetes Training bei Coach Svetislav Pesic ist halt einfach auch da, wäre diese Reise zu Ende.
Ja, das glaube ich auch. Das waren unsere mehr oder weniger realistischen oder unrealistischen.
Okay, du hast gewonnen mit Exim, das ist okay. Du musst es jetzt nicht noch reinreiben und noch hinterher denken. Ja, okay.
Schauen wir mal, ob wenn tatsächlich, also wenn Maxi Kleber zu Real geht, dann ich weiß gar nicht, was ich dann mache. Da musst du dir was ausdenken, was ich dann tun muss. Weil wenn der Call stimmen sollte.
Nein, dann, das stimmt natürlich nicht. Maxi, glaube ich, nur Pistole auf die Brust. Glaubst du, wir sehen Maxi nochmal in Deutschland oder Europa Basketball spielen? Ich glaub's nicht.
Nein, ich auch nicht. Ich glaube, Maxi Kleber ist niemand, der da noch was dranhängen muss oder will. Ich glaube nicht, dass er noch eine Mission hat, die er zu erfüllen hat. Und ich glaube, er hat genug verdient, ist Mitte 30. Schauen wir mal, ob ihm nochmal ein NBA-Team einen Shot gibt. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Sein Vertrag läuft aus. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich würde eher tippen, nein. Kannst du dir bei Maxi Kleber vorstellen, dass der noch so ein Jahr China dranhängt, allerdings, für so einen brutalen Vertrag?
Das weiß ich gar nicht. Also ich finde fast, wenn ich das jetzt sagen würde, ja, dann ist das irgendwie gefühlt auch so, das ist ja wie so ein Diss einfach, wenn man sagt, ja, der spielt nicht nochmal in Europa, aber der spielt nochmal in China. Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich kann mir einfach vorstellen, dass er einfach sagt, er hat sich jetzt genug, also der hat sich einfach durch viel Shit durchgefressen mit seinem Körper. Also immer wieder sich ranzuarbeiten und von seinem Körper betrogen zu werden, ist so ein dreckiges Gefühl, dass ich einfach glauben würde, also ich glaube nicht, dass er nochmal irgendwo Paychecks collected, sondern dass er im Zweifel einfach sagt, ich starte ein neues Kapitel in meinem Leben.
Ja, glaube ich auch. Kann ich mir auch vorstellen. NBA Finals mit den Dallas Mavericks. So oder so, wir freuen uns auf all das, was da auf uns zukommt mit dem Schlusssport der Euroleague-Saison. Das war mal ein etwas anderer Blick drauf. Vielleicht landen ja tatsächlich die ein oder anderen großen Namen noch in Europa. Per, ich sag dir danke und auch euch zu Hause fürs Zuhören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Hören wir uns, ja, so nämlich.
Ja, super, ja.
Also. Arrivederci.